Hallo und willkommen beim Pinkcast. Mama hat Brustkrebs, dem Podcast der Pink Kids. Was passiert in der Familie, wenn die Mutter an Brustkrebs erkrankt? Wie fühlen sich die Kinder? Welche Fragen, Probleme und Sorgen haben sie? In Deutschland erkranken jedes Jahr rund 70.000 Frauen neu an Brustkrebs. Was oft vergessen wird, ihr Umfeld ist indirekt immer mit betroffen. Wir Pink Kids können helfen, weil wir selbst diese Situation erlebt haben. Und genau darüber sprechen wir.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Pinkcast. Wir heißen euch ganz herzlich willkommen und heute sind wir tatsächlich zu dritt im Gespräch. Ich bin die Tanja und ich habe unter anderem die Samira heute noch dabei. Samira, darf ich einmal an dich übergeben?
Ja, sehr gerne. Genau, ich freue mich heute auch mit bei dem Podcast dabei zu sein. Und heute soll es um das Thema Psychoonkologie gehen. Tanja und ich, wir haben uns vorher einmal zu dem Thema unterhalten und uns ist beiden aufgefallen, wir haben sehr wenig Erfahrung mit dem Thema. In unserer eigenen Biografie war es so, dass unsere Mütter in der Erkrankung ganz am Anfang uns einmal gefragt haben, ob wir Interesse an einem Gespräch mit einem Psychoonkologen hätten. Und da wir beide gar nicht wussten, was das ist, haben wir das abgelehnt. Und danach war das nie wieder ein Thema für uns, bis wir dann die liebe Silvia im Rahmen des Projektes Pink Kids kennengelernt haben. Genau, und da kam das Thema dann wieder so ein bisschen auf. Und wir haben uns gedacht, vielleicht kennen unsere Zuschauer das Thema Psychoonkologie auch genauso wenig wie wir und wollten deshalb heute nochmal darüber sprechen. Und deshalb haben wir heute unsere Expertin mitgebracht und das ist die Silvia. Silvia, möchtest du dich auch immer vorstellen?
Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Silvia Hoffmann-Krezanitz. Ich bin, wie schon gesagt, Psychoonkologin. Dahin war ein Stück Weg, weil ich von Haus aus bin ich Erziehungswissenschaftlerin, habe also Erziehungswissenschaften, pädagogische Psychologie und Soziologie studiert, war erstmal im Wirtschaftsbereich unterwegs, also im Bereich Personal- und Organisationsentwicklung, viele, viele Jahre, habe dort Coachings gemacht und Teamentwicklung, alles, was so dazugehört. Anfang des Jahrtausends bin ich durch eine Erfahrung im privaten Bereich dann zur Psychoonkologie gekommen, habe da meine Ausbildung gemacht, habe meine Palliativausbildung gemacht, habe 2007 dann hier in Hattingen das Palliativnetz mitgegründet und habe 2008 meine Praxis für Psychoonkologie aufgemacht. Zu den Pink Kids bin ich 2015 gekommen, weil ich nämlich Golf spiele. Und im Rahmen eines Golfturniers wurden die Pink Kids vorgestellt. Und das war etwas, wo ich schon länger nachgesucht hatte, weil mir klar war, dass Jugendliche und junge Erwachsene irgendwie durchs Raster fallen. Und ja, seitdem bin ich dabei.
Danke dir, Silvia, für die kurze Vorstellung. Vielleicht können wir einmal von Grund auf anfangen. Wenn du gefragt wirst, was ist Psychoonkologie, was würdest du da antworten?
Psychoonkologie ist die Begleitung von Krebserkrankten und ihren Angehörigen in allen Erkrankungsphasen, wenn man so möchte. Und sie beschäftigt sich mit den psychischen Belangen der Krebspatienten, aber auch mit den sozialen und verhaltensbezogenen Aspekten. Es geht letztlich immer um Krankheitsverarbeitung und Krankheitsbewältigung. Und das, wie bei vielen anderen Themen, nicht nur für die Betroffenen selbst, sondern auch die Angehörigen im weitesten Sinne.
Das ist ja mega interessant. Auch eigentlich so, was ist Psychoonkologie überhaupt? Und du hast ja das gerade schon kurz angesprochen, aber wer darf denn dieses psychoonkologische Angebot überhaupt nutzen?
Ja, grundsätzlich jeder, der Angehöriger, Zugehöriger oder Betroffener ist. Es ist manchmal schwierig, Psychoonkologen zu finden. Im stationären Bereich, zumindest die zertifizierten Krebszentren, die haben immer Psychoonkologen und da wird den Patienten auch immer ein Gespräch zumindest angeboten oder mehrere. Manchmal auch den Angehörigen. Das kommt so ein bisschen darauf an, wie die Kliniken aufgestellt sind. Das ist im klinischen Bereich. Im ambulanten Bereich findet man niedergelassene Psychoonkologen, allerdings selten. Viele Krebsberatungsstellen haben Psychoonkologen, wo man sich dran wenden kann, die dann auch unterschiedliche Angebote machen. Man findet Psychoonkologen im Reha-Bereich, und letztlich in allen Bereichen, die mit Krebs zu tun haben. Es gibt viele, aber noch nicht ausreichend. Das ist halt öfter mal ein Problem dabei.
Okay. Und gibt es einen Bereich oder ein Thema, wo du sagen würdest, wann ist psychoonkologische Betreuung sinnvoll?
Sinnvoll ist sie immer dann, wenn jemand das Gefühl hat, er braucht ein Stück mehr Unterstützung über die medizinische Seite hinaus. Ob das begleitende Gespräche sind, einfach um mal was loszuwerden oder auch tiefergehende Geschichten, das gehört alles dazu. Ich habe sehr unterschiedliche Verläufe in den Begleitungen. Manchmal kommt jemand relativ früh, kurz nach Diagnose zu mir und dann sind es manchmal nur 3-4 Gespräche, einfach nach diesem, ja, wenn man so sagt, Diagnoseschock, ein bisschen zur Einsortierung für sich selbst, eine persönliche Strategie entwickeln und dann läuft das. Manche brauchen sehr viel mehr Stunden, das ist sehr unterschiedlich. Und feststellen kann man das, im klinischen Bereich werden Tests gemacht. Es gibt solche Instrumente, die den Unterstützungsbedarf erfassen können. Das ist bei mir in der Praxis natürlich anders, weil die Leute kommen schon, weil sie für sich selbst einen Bedarf erkannt haben oder für Angehörige fragen nach oder sowas. Meine andere Arbeit ist ja hier fürs Palliativnetz. Und dort achten unsere Koordinatorinnen, die immer in den Familien auch sind in der Begleitung, achten drauf und die kennen schon so ein paar Zeichen, dass mehr Unterstützung, psychosoziale Unterstützung nötig ist und die informieren mich dann. Und dann fahre ich zu einem Erstgespräch hin und wir schauen, ob das gewünscht ist oder nicht.
Okay, das heißt, du selber arbeitest auch viel im palliativen Bereich, ist das richtig?
Ja, sehr viel. Ein Großteil auch meiner Patienten sind Palliativpatienten und die begleite ich auch da. Das ist ja oft so ein Irrtum. Palliativ heißt ja nicht akut sterben. Auch die begleite ich manchmal über Jahre. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Frau, die hat vor 2,5 Jahren eine Rezidivdiagnose ihres Mammakarzinoms, also des Brustkrebses, gehabt und die kommt in regelmäßigen Abständen. Anfangs ging es darum, das auch einzusortieren, auch ihre Enttäuschung darüber, dass der Krebs so schnell nach der Erstbehandlung wiedergekommen ist. Und jetzt geht es darum, wirklich mittlerweile Lebensqualität, Gestaltung der verbleibenden Zeit, wobei die durchaus noch ziemlich lange sein kann.
Okay. Das heißt, inhaltlich geht es gar nicht so sehr um fachliche Beratung zum Thema Krebs oder Therapie, sondern es geht eher um so eine psychosoziale Beratung tatsächlich, oder?
Das sollte der Schwerpunkt sein. Ganz häufig ist zu bestimmten Zeiten allerdings auch, und das macht die psychoonkologische Ausbildung so besonders, weil Psychoonkologen wissen zum Beispiel über Nebenwirkungen von den Therapien und wissen oder sollten zumindest dann auch wissen, was man zusätzlich tun kann, wie die Patienten sich Erleichterung schaffen können und sowas. Also da geht es schon auch drum. Ja? Und oft geht es auch um so Fragen, mache ich da noch was oder wie entscheide ich mich? Die sollen ja heute auch selber mitentscheiden, welche Therapien sie machen und manche sind da auch überfordert und brauchen eigentlich einen Sparringspartner, der mit ihnen ja das durchgeht und sie stabilisiert, dass sie auch sehr sicher sind dann anschließend mit der Entscheidung, die sie treffen.
Das heißt, du bist auch immer ziemlich up-to-date, was so die neuesten Behandlungsansätze in Krebstherapien angeht und gibt es da Unterschiede? Also behandelst du zum Beispiel nur Patienten mit Brustkrebs oder mit allen möglichen Krebsarten?
Brustkrebs ist halt die häufigste Krebserkrankung bei Frauen und Prostata bei Männern. Ich habe auch einige Männer mit Prostatakrebserkrankungen. Ich habe auch andere Patienten. Und zu dem ersten Teil der Frage, ja, ich persönlich versuche immer, ein ganz Teil auf dem neuesten Stand zu sein. Die Entwicklung ist sehr rasant. Ich kann das sicherlich nicht für alle Therapieformen, aber zumindest kann ich, wenn ein Patient zu mir kommt und hat eine Behandlung, die ich nicht kenne, kann ich mich ja auch schlau machen.
Ich glaube, es ist tatsächlich einfach wichtig, sich auf die Patienten einzulassen. Also kann ich mir vorstellen. Gibt es denn bestimmte Wege oder einfach Dinge, wie sich Krebs auf die Psyche auswirken kann generell?
Oh ja, das ist ein sehr deutliches Thema. Die Psyche wird durch die Krebserkrankung vor allen Dingen unter Stress Gesichtspunkten mit belastet. Da sind ja ganz viele Themen, die da reinkommen. Erstmal ist es immer Angst. Ich kenne eigentlich keinen Patienten, der nicht an irgendeiner Stelle auch Angst hat. Die Angst ist nicht unbedingt davor zu sterben, aber die Angst ist, schlicht die Therapie an. Die Angst ist, wie kommt meine Familie damit zurecht? Die Angst ist, wie kriege ich das mit meinem Arbeitsplatz überein? Das sind ganz, ganz vielfältige Themen. Bis hin zu, wie kriegen wir das finanziell gestemmt? Weil wenn in einer Familie jemand, der immer ordentlich mitverdient hat, ausfällt für so lange Zeit, ist auch das ein Thema. Also Angst wirkt sich direkt auf die Psyche aus und Angst wirkt sich auch auf andere Aspekte auf, zum Beispiel Schmerzempfinden, auf das Thema Übelkeit, ja, Appetit. Unter starkem Stress, das kennt ihr, glaube ich, alle. Wenn man mal so Phasen hat von richtig Stress, dann hat man entweder überhaupt keinen Appetit oder man möchte nur essen. Die Schlafqualität leidet. Entweder man möchte nur schlafen oder man kann nicht schlafen. Das sind alles Stressfaktoren. Und Krebserkrankung heißt letztlich auch ein Maximum an Stress. Und das sind die gleichen Ansatzpunkte, die da psychisch so belastend sind.
Sind das nur Symptome, die auch bei Betroffenen auftauchen oder sind das auch Symptome, die zum Beispiel in der Behandlung mit eben Angehörigen auftauchen können, die eben auch Angst haben und auch diese Stressreaktion aufweisen können?
Definitiv. Ja, ich habe jetzt von den Patienten selbst gesprochen, aber die Angehörigen auch. Das ist sehr unterschiedlich, aber manchmal haben die Patienten tatsächlich noch weniger Stress mit der Situation als die Angehörigen. Also das kann man gar nicht so generalisieren. Das ist sehr individuell, was man da antrifft. Da manchmal die Angehörigen auch mehr Unterstützung, psychische Unterstützung brauchen als die Betroffenen selbst.
Wenn ich jetzt als Kind oder als Jugendlicher selber für mich feststelle, ich würde gern so eine psycho-onkologische Beratung machen, wie würde ich denn da dran kommen? Geht das immer dann nur über den betroffenen Patienten selber oder komme ich auch selber da dran?
Also der eine Weg ist, dass man, wenn der Patient, die Patientin noch in akuter Behandlung ist, kann man immer in dem Zentrum nachfragen. Die haben oft die Möglichkeit von Angeboten auch für Angehörige. Jeder kann natürlich für sich selbst jemanden suchen. Man findet immer gute Unterstützung bei den Krebsberatungsstellen. Die haben, wie ich das eben schon sagte, häufig auch gut ausgebildete Psycho-Onkologen vor Ort und haben häufig auch für Angehörige besondere Unterstützungsmöglichkeiten. Man kann suchen nach einem niedergelassenen Psycho-Onkologen. Da gibt es zwei Probleme. Das eine ist, dass die wenigsten niedergelassenen Psycho-Onkologen eine Kassenzulassung haben. Also dass das dann wirklich entsprechend abzurechnen ist. Und das andere ist, also ich glaube nicht, dass die meisten tatsächlich eine klassische Psychotherapie brauchen, sondern mal ein paar Beratungsstunden. Und das ist dann immer ein bisschen schwierig mit den Krankenkassen. Die Psychoonkologie selbst ist noch keine abrechenbare Ziffer mit den Krankenkassen. Also das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Die ist einfach noch nicht in den Abrechnungssystemen enthalten, diese Disziplin. Also verschlüsselt man andere Diagnosen. Da muss man sehr vorsichtig sein, wenn zum Beispiel jemand mal verbeamtet werden will oder will einen speziellen Beruf ergreifen, zum Beispiel zur Polizei gehen, zur Kripo oder Pilot werden. Die schauen ja 10 Jahre zurück, ob da psychische Belastungen waren und das könnte zu einer Stigmatisierung führen. Das muss man sehr vorsichtig mit sein mit dem Thema. Aber grundsätzlich kann sich da jeder auch Unterstützung holen. Ich halte es auch für sinnvoll, wenigstens mal ein paar Gespräche zu führen unter der Voraussetzung, jemand hat schon das Gefühl, mir könnte das gut tun. Und da haben die meisten ein gutes Gespür für sich selbst.
Okay, und angenommen, man sucht sich jetzt die Unterstützung, braucht man dann irgendwelche Infos, wenn man das erste Mal dahin geht? Oder wie läuft so ein Gespräch überhaupt gerade das erste Mal ab?
Beim ersten Mal sollte immer sowas wie Nachforschen da sein. Warum kommt derjenige zu mir? Was erwartet er oder sie von der ganzen Geschichte? Und was bin ich als Psychoonkologe in der Lage zu leisten vor dem Hintergrund? Also wirklich sowas wie Auftragsklärung. Ja? Abstimmen, was geht. Mitbringen braucht man im Grunde nichts, also zumindest im niedergelassenen Bereich. Dazu dient ja das Erstgespräch, zu schauen, worum es geht. Man braucht da auch keine Bedenken haben. Viele haben ja, wenn die Psychologie hören, immer so ein bisschen Bedenken bis hin zu der Fantasie. Ja, die haben alle so einen Röntgenblick oder sowas. Das ist nicht so. Ja, das ist eine ganz normale Situation. Die Ausbildung konzentriert sich wirklich darauf, die besonderen psychischen Belange von Krebspatienten und ihren Angehörigen in den Fokus zu stellen. Das Thema Krankheitsverarbeitung, Krankheitsbewältigung und das möglichst auch mit dem sozialen Umfeld. Manchmal ist Psychoonkologie Beratung. Das ist was, was klassische Psychotherapeuten nie machen würden. Psychoonkologen beraten, was noch für Möglichkeiten sind, wie man sich informieren kann. Wir gehen hin und machen auch wirklich sowas wie Psychoedukation. Was heißt das? Ich habe immer mal wieder Patienten und Patientinnen, die meinen, sie können durch spezielle Diäten oder den Krankheitsverlauf beeinflussen und die quälen sich manchmal sehr. Und da geht es auch darum, klarzumachen, nein, das gibt es nicht. Ja? Aber man kann natürlich eine Menge mit Ernährung für sich tun, dass der Körper eben auch was zuzusetzen hat und das Immunsystem gestärkt wird. Also das sind so Beratungsteile, die auch durchaus mit einfließen bei Bedarf.
Finden deine Beratungen immer im 1-zu-1-Setting statt oder kann es auch mal sein, dass dann zum Beispiel eine Mutter mit ihrem Partner kommt oder mit ihrem Kind kommt?
Alles. Also das ist wirklich Einzelgespräche, ja. Paargespräche habe ich immer wieder, weil häufig die Kommunikation der Paare untereinander leidet während der Erkrankung. Die Erwartungen an den Umgang mit der Erkrankung und so sind häufig sehr unterschiedlich. Und dann ist es gut, wenn ich die Möglichkeit habe, auch mal beide zusammen hier zu haben und wir einen Modus finden, dass wieder eine konstruktivere Kommunikation stattfindet und nicht immer gemeint wird, der andere soll geschützt werden. Das ist auch nicht gut. Und mit den Kindern sowieso auch. Ja, also mit den Kindern immer erstmal in Anwesenheit mindestens eines Elternteils und dann schauen und dann geht das mehr in ein spielerisches Setting. Das hat wirklich dann etwas mit dem Alter zu tun, sehr individuell hinzuschauen, wo ist der Bedarf und je kleiner die sind, desto mehr erstmal spielen, ja, und im Spiel ergibt sich dann manchmal ein bisschen was. Ja, normalerweise sind das schon wirklich Palliativsituationen, wo ich dazu gezogen werde. Also bei uns im Palliativnetz, für das ich arbeite, gibt es so eine Regel, sobald minderjährige Kinder im System sind, fahre ich mindestens einmal hin und schaue mir die Situation vor Ort an, spreche mit den Eltern, werfe einen Blick drauf und wir entscheiden dann gemeinsam, ob mehr Unterstützung gewünscht ist und notwendig ist oder eben auch nicht.
Und anschließend tatsächlich zu der Frage von Samira. Wenn ich jetzt das Angebot annehmen möchte und das erste Mal eben zu einer psychoonkologischen Beratung gehen möchte, kann ich auch jemanden außenstehenden, wie zum Beispiel einen Freund oder eine Freundin mitnehmen, einfach für mich als Unterstützung?
Das wäre abzustimmen mit dem jeweiligen Psychoonkologen, der Psychoonkologin. Ja, das kann ich nicht generell beantworten. Bei mir ja. Und ich kenne auch Krebsberatungsstellen, wo das selbstverständlich erstmal geht. Aber das ist individuell vorher zu klären bei der Terminvereinbarung.
Tanja und ich hatten ja eingangs gesagt, dass wir beide bei der Erkrankung unserer Mutter kaum Berührungspunkte mit der Psychoonkologie hatten. Ist das was, wo du sagst, das hörst du oft, dass viele Patienten von dem Angebot gar nichts wissen und auch deren Angehörige? Oder hast du eher den Eindruck, da hat sich was verändert? Das ist viel bekannter geworden.
Es wird bekannter. Ja, das, so Schritt für Schritt wird das bekannter. Was mir leider immer noch zu viel hinten rüber kippt, ist das Thema Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im System. Das gibt es, aber das ist nicht generell festgeschrieben. Es gehört nicht zum Standardprogramm, dass das erfasst wird. Ein Zeichen dafür ist, ich bin mal zu einer Beratung zu einem Brustzentrum hier im Ruhrgebiet gerufen worden. Die hatten irgendwo einen Vortrag von mir gehört zum Thema kinderkrebskranker Eltern. Und dann habe ich gefragt, ja, von Ihren Patientinnen, wie viele Kinder sind denn da im Moment, wo Patientinnen bei Ihnen in Behandlung sind? Das wird überhaupt nicht erfasst. In manchen Kliniken wird das mittlerweile sicherlich getan, aber es ist kein Standard. Das hat was mit der individuellen Ausrichtung und der persönlichen Haltung dann zu tun. Da ist sicherlich noch deutlich Entwicklungsbedarf. Es hat sich viel getan in den letzten Jahren, aber das ist noch nicht so, dass es einfach dazugehört, dass man drauf schaut, ne? Wie gehen die Kinder damit um? Oder dass man mal klärt, wie kriegen die Kinder das überhaupt vermittelt? Und wenn ich jetzt Kinder sage, meine ich genauso Jugendliche oder junge Erwachsene. Ich habe jetzt noch gearbeitet mit einer Frau, deren Tochter war bei der Erstdiagnose schon fast 30. Ja? Und meine Nachfrage, ob denn diese Tochter, einziges Kind, vielleicht jetzt auch mal Gesprächsbedarf hat, kam großes Erstaunen, weil das hatte sie noch nie jemand gefragt. Die Psychoonkologie kriegt mehr Bedeutung, immer mehr. Ja, da bin ich auch sehr froh drum. Aber es ist auch so, dass viele Menschen tatsächlich auch, was bei euch so ein bisschen durchklang, auch eine Scheu davor haben. Ja, weil sie denken, ich habe tatsächlich mal den Spruch gehört von jemandem, der einen Hirntumor hatte, ich habe zwar Krebs, aber ich bin noch nicht krank im Kopf. Ne? Da wird oft so ein Vergleich gemacht. Das ist leider immer noch nicht so selbstverständlich. In den letzten Jahren sind psychische Belastungen und psychische Erkrankungen auch durch die neuen Medien, kriegen ein Stück mehr Normalität, sind nicht mehr ganz so doll stigmatisiert und ich persönlich bin da sehr, sehr froh drum.
Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist was, was auch generell einfach immer mehr Bedeutung kriegt. Und Samira, wir haben ja vorhin auch tatsächlich kurz gesagt, dass für uns dieses Angebot von psycho-onkologischer Betreuung einfach zum falschen Zeitpunkt kam. Also dass es ja bei uns beiden eigentlich ganz am Anfang war, als diese Frage kam, so wünschen wir uns die Unterstützung auch. Und es aber eigentlich so während der Erkrankung, während der Therapie eben nicht nochmal nachgefragt wurde. Vielleicht genau wäre das auch so ein Ansatzpunkt, so einfach zu einem anderen Zeitpunkt oder eben regelmäßiger einzubringen, dass es dieses Betreuungsangebot überhaupt gibt und ob man das in Anspruch nehmen möchte. Ich weiß nicht, ob du das generell kennst, Silvia, dass das nur am Anfang angeboten wird oder ob das auch was Neues ist. So.
Ja, also dieses mit am Anfang anbieten, das ist mir auch bekannt. Was mir allerdings aus meiner Praxis auch genauso bekannt ist, ist, dass viele erst eine ganze Zeit nach Beendigung der Therapie überhaupt Unterstützungsbedarf haben, weil dann der Raum da ist, sich damit zu beschäftigen, was ist eigentlich mit meiner Seele? Ja, was ist da überhaupt passiert und was schleppe ich da noch mit mir mit? Weil in der Akutbehandlung sind ja alle extrem eingebunden. Die ganzen Termine, die ganzen Untersuchungen, es ist völlig egal, welche Therapie, ob das eine Chemotherapie ist, die in regelmäßigen Abständen stattfindet, wo dazwischen Regenerationsphasen sind, ob das Bestrahlung ist, die ja oft 5 Tage die Woche stattfindet, über viele Wochen, und Erholung von Operationen, das sind ja so diese 3 Hauptäste der Therapie. Da ist so viel los, da ist so ein Terminkalender, dass das manchmal überhaupt keinen Raum hat, wenn dann auch noch Familie da ist. Und die Dimension, was das alles betrifft, also ihr zum Beispiel in einer Erstphase, wo eine Diagnose da ist, ja gar nicht ermessen. Wie auch? Es sei denn, man hat das schon mal irgendwo miterlebt. Alle anderen, für die ist das ja, wenn da so Therapiepläne vorgestellt werden, über wie viele Monate das geht oder so, das ist ja erstmal ein völliges Neuland. Und wie sich das im Alltag auswirkt und welche Konsequenzen das für das normale Leben hat, das kann sich keiner vorstellen. Und eben auch, wie belastend das ist und was das alles mit einbezieht. Also von daher bin ich ganz bei euch. Zu einem späteren Zeitpunkt wäre das wirklich oft sehr sinnvoll. Aber das findet leider so noch nicht statt.
Ja, und ich glaube, häufig stellt sich tatsächlich auch so die Frage, ob man irgendwie selber damit zurechtkommt, weil es kommt ja irgendwie auch auf die Persönlichkeit an, wie man damit umgeht, wie man damit zurechtkommt und welche Unterstützung man vielleicht auch außerhalb, ich sag mal, von psycho-onkologischen Angeboten hat. Aber hast du irgendwie auch von deinem Beruf oder in deinem Beruf so eine Varianz? Gibt es irgendwie Menschen, die besser zurechtkommen, Menschen, die weniger gut zurechtkommen? Hängt es irgendwie mit dem Alter zusammen oder gibt es da andere Faktoren?
Ja, ich nehme das mit dem Alter sofort auf. Wer tatsächlich tendenziell etwas mehr Schwierigkeiten hat, sind jüngere Patienten als ältere Patienten. Und ich meine wirklich ältere Patienten. Und bei den Jüngeren, das ist ja auch total nachvollziehbar. Ja, weil das reißt ja noch viel mehr raus aus dem normalen Leben. Bei den Älteren ist wirklich oft die Haltung, okay, das ist, macht mir zwar jetzt Angst und das ist eine blöde Therapie und das ist anstrengend, aber ich habe so ein gelebtes Leben hinter mir. Und bei den jungen Leuten, ich spreche jetzt mal um die 30-Jährige oder 40-Jährigen, die haben unter Umständen kleine Kinder, die haben gerade angefangen, ihr Leben nochmal auf andere Beine zu stellen und sehen das alles wegbrechen. Das erfordert eine andere Form von Unterstützung. Ja. Die psychische Stabilität insgesamt hängt auch davon ab, wie viel Unterstützung im sozialen Umfeld da ist. Und zwar qualitativ hochwertige Unterstützung. Also, dass die Leute nicht nur auf die Schulter geklopft werden nach dem Motto, ach, du schaffst das schon und kämpf mal ordentlich. Also diese ganzen Durchhalteparolen, die bewirken eher das Gegenteil. Wenn man sich die Zahlen anguckt, geht man davon aus, dass ungefähr ein gutes Drittel der Patienten tatsächlich klinisch relevant Symptome entwickelt, die unterstützt werden müssen, also die Unterstützungsbedarf haben. Ein weiteres Drittel kommt mit der Unterstützung durch Familie, durch Freunde oder auch mal einfach ein gutes Gespräch im Setting der Behandlung kommt damit klar. Und ein Drittel braucht keine Unterstützung. Woran das liegt, ja, das liegt sicherlich zum Teil an der Schwere der Diagnose, die da eine Auswirkung hat, aber auch an der persönlichen Resilienz, also der seelischen Widerstandskraft, die jemand schon mitbringt. Und eben auch, in welchem Umfeld das Ganze stattfindet. Wenn jemand gut eingebettet ist, aufgefangen wird, unterstützt wird, ist das sicherlich besser zu verarbeiten, als wenn jemand ganz alleine da steht und auch noch massive finanzielle und Beziehungsprobleme entwickelt.
Okay, das ist eigentlich wirklich, wirklich interessant. Und das sind auch viele Dinge, die ich für mich nicht wusste. Wenn man gerade vor dieser Diagnose steht, vor dieser Diagnose Krebs, gibt es dann nur die Psychoonkologie als Möglichkeit, wie man sich Hilfe suchen kann, oder gibt es andere diverse Angebote, wo man sich Hilfe suchen kann oder die man auch vielleicht einfach in der Freizeit umsetzen kann?
Also zum einen gibt es mittlerweile ganz gute Ressourcen online, was vielen nahe kommt, die erstmal sich informieren wollen, die keinen persönlichen Austausch wollen, sondern eher so ein bisschen im anonymen Bereich bleiben möchten. Und da gibt es wirklich sehr, sehr gute Internetseiten. Der Krebsinformationsdienst zum Beispiel kann da sehr, sehr weiterhelfen. Das ist sehr umfassend. Das empfehle ich zum Beispiel auch immer Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Das ist so ein Medium, was das wirklich sehr gut unterstützt mit Informationen und weiterführenden Sachen. Dann gibt es die neuen Medien, wie man so schön sagt, Instagram. Das ist für einige ein sehr, sehr gutes Feld, die dann unter den entsprechenden Hashtags Gleichgesinnte, Betroffene auch finden, wo immer die Freiheit besteht, sich zu äußern oder eben auch nicht. Und das macht für viele ganz viel aus, so das Gefühl zu haben, boah, da sind noch andere, mir geht's nicht alleine so, und die teilen ähnliche Erfahrungen. Das ist was sehr, sehr stützen kann. Manche mögen keine Selbsthilfegruppen. Ja, was ich auch nachvollziehen kann. Die können sehr, sehr unterstützend sein. Aber wenn man gerade in einer Krankheitsphase zu Anfang ist und geht dann in eine Selbsthilfegruppe und trifft auf Menschen, die schon sehr, sehr lange in der Therapie sind und denen es vielleicht überhaupt nicht gut geht, dann kann das auch schon mal runterziehen. Also muss man für sich schauen. Das ist auch andererseits eine gute Ressource, wenn es gut geführt ist. Und ja, dann gibt es sowas, jetzt wieder, ihr seid von den Pink Kids jetzt ja auch auf dem Mamma Mia Kongress demnächst. Also Kongresse, um sich zu informieren. Patienteninformationstage von den Kliniken laufen immer wieder. Die sind gut besucht, und auch da sind immer wieder so Kontaktstellen zu gucken, was gibt es überhaupt in meinem Bereich. Und da trifft man auch andere, die selbst betroffen sind, und das führt vielleicht zu einem Austausch, der unterstützend sein kann. Meintest du so etwas?
Ja, genau sowas in die Richtung meinte ich tatsächlich, weil es ja manchmal auch einfach schwierig ist, sich so direkt Hilfe zu suchen, und es vielleicht einfach einfacher ist, im ersten Moment über Webseiten zu gehen oder über Instagram zu gehen oder eben soziale Medien.
Ja. Genau. Und was ich nur sagen kann, die Krebsberatungsstellen, die sind in der Regel auch sehr gut aufgestellt und haben eine Menge Ressourcen in dem Hintergrund, auch einfach mal Informationen zu geben, was es so alles gibt. Ihr selbst als Pink Kids Botschafterin wisst ja, wie wichtig das ist, dass diese Idee auch verbreitet wird, weil die Leute kommen ja nicht von alleine drauf, dass es so eine Ressource gibt für Jugendliche und junge Erwachsene. Ich bin ja auch mit in der Weiterbildung von Palliativmedizinern tätig, auch in anderen Bereichen in der Palliativweiterbildung. Und ich gebe den Leuten immer ganz viel Informationen mit und sage, habt Informationsmaterial bei euch in der Praxis, auf Station. Die Leute, die eine Diagnose gekriegt haben oder mitten in der Behandlung sind, haben nicht die Ressourcen, auch noch wer weiß wie, zu recherchieren. Und wenn ihr dann Informationsmaterialien vor Ort habt und könnt die weitergeben, dann ist eine ganze Menge getan. Das ist zum Beispiel auch was mit den Pink Kids. Ne? Das sind Informationsmaterialien, ihr wisst das ja, ne? Gebt das ja auch an die Brustzentren und weiter, weil das selber Recherchieren manchmal dann doch schwerfällt.
Genau, wir hatten ja eben das Thema, wie es bei uns war, und bei mir war auch auf jeden Fall das Thema, dass mir Aufklärung total gefehlt hat. Also mit dem Begriff Psychoonkologie konnte ich damals überhaupt nichts anfangen und mehr Infos hatte ich dazu nicht. Und deshalb habe ich gerade auch nochmal gedacht, wie wichtig das ist, da wirklich drüber zu sprechen und Informationen dazu zu verbreiten, weil ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiges Angebot ist für Patienten und für deren Familien. Deshalb bin ich auch sehr, sehr froh, dass wir hier gerade diesen Podcast machen.
Ja, ich finde es auch sehr schön. Ja, das ist auch oft, muss ich eine Geschichte zu erzählen, das war wirklich, das ist schon eine Weile her. Da hat ein Mann einen Termin bei mir gemacht und dann habe ich ihn gefragt, das ist oft so eine Eröffnungsfrage von mir, was bringt sie zu mir? Natürlich nicht so gestellt formuliert wie jetzt gerade hier am Mikro, aber was bringt sie zu mir? Und dann hat er wirklich mich angeguckt und hat gesagt, tja, ich bin ein braver Patient und mein Urologe meinte, ich habe das nötig und deswegen bin ich hier. Das war so, das war hinterher toll, wir haben ganz toll zusammengearbeitet. Er stand dem Ganzen extrem skeptisch gegenüber, hat aber gemeint, wenn mein Urologe, auf den er sehr, sehr viel hielt, also sein Facharzt, meint, ich habe das nötig, gucke ich mir das zumindest einmal an. Und das war gut so, weil das war wirklich letztlich eine sehr belastete Situation und er hat sehr davon profitiert. Da ist übrigens dann später auch die Ehefrau dazu gekommen. Da haben wir oft zu dritt gearbeitet.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass die Ärzte auch einfach das Angebot kennen und auch Ansprechpartner dazu kennen, weil die sind ja im Prinzip am nächsten dran am Patienten, oder?
Ja, ja, das wäre schön. Und du hörst, es ist immer noch konjunktiv. Ja, ja, aber das hat auch, da muss ich auch jetzt mal so sagen, das hat wirklich was damit zu tun, dass es sehr wenig niedergelassene Psychoonkologen gibt. Und die meisten Psychoonkologen arbeiten im klinischen Setting. Das heißt, wirklich in Kliniken oder in Beratungsstellen oder in Reha-Einrichtungen, sowas. Und von daher ist das relativ schwierig, da einen Punkt zu finden. Und die Abrechnungsgeschichten hatte ich schon angesprochen, ist auch nicht so einfach.
Kannst du da was zu sagen? Ist das in absehbarer Zeit, wird sich das ändern, was die Abrechnung angeht mit den Krankenkassen, oder ist da noch keine Prognose möglich?
Es soll demnächst den sogenannten ICD-11 geben. Also ICD-10 ist der Katalog, nach dem im Moment abgerechnet wird. Die Ziffern sind abrechenbar, die da drin sind, und im ICD-11 wird es dann wohl drin sein. Dann wird das anders. Wann der rauskommt, kann ich nichts zu sagen. Es wird auch immer, sagen wir mal so, die psychoonkologische Behandlung wird auch immer wissenschaftlich auf sicherere Beine gestellt, als das noch vor 20 Jahren war, also oder auch vor 10 Jahren. Mittlerweile gibt es eine sogenannte S3-Leitlinie. Das ist so der höchste Standard in den Leitlinien zur klinischen Behandlung. Ja, und die gibt es mittlerweile auch für Psychoonkologie. Und das sind alles so gute Zeichen, ja, dass sich das mehr etabliert und auch für mehr zugänglich gemacht wird.
Und ich glaube, es ist ja auch einfach wichtig, dass es eben zugänglicher gemacht wird, weil es, glaube ich, für viele einfach ein Hindernis ist, dass es eben nicht so sehr zugänglich ist.
Ja, das ist das eine Hindernis. Und das andere ist wirklich so, dass sich psychologische Unterstützung zu holen doch immer noch mit Skepsis betrachtet wird. Also nicht so einfach. Es ist für viele eine ordentliche Hemmschwelle.
Hast du da vielleicht noch einen Tipp oder was du mitgeben würdest, so für Leute, die eben diese Hemmschwelle haben, sich Hilfe zu holen?
Ich kann das leider nicht verallgemeinern, weil ich nicht weiß, wie andere Systeme damit umgehen. Also bei mir, jetzt wirklich in meiner Praxis, sage ich immer, wir machen ein Kennenlerngespräch. Und dann ist da schon mal ein Gesicht. Da ist nicht nur eine Stimme am Telefon oder so, sondern da ist da schon mal ein Gesicht. Dann haben die das Setting, also meine Räume, schon mal gesehen und das macht ganz viel. Und ich habe den großen Vorteil bei uns im Palliativnetz. Ich frage natürlich, ob ich kommen darf. Logisch, ich stehe bei niemandem vor der Tür und klingel einfach. Aber da ist das einfacher. Da ist das einfacher. Da ist die Hemmschwelle, noch mehr Unterstützung zu kriegen, die ist niedriger.
Glaubst du, das ist, weil das im palliativen Bereich ist oder weil das eher eine aufsuchende Arbeit dann ist?
Ich glaube, im palliativen Bereich, die meisten Menschen in der Palliativversorgung haben eine relativ lange Geschichte hinter sich und haben sich anders auseinandergesetzt mit der Situation und sind dann schon durchaus bereiter, auch noch mehr Unterstützung anzunehmen als die rein medizinische. So erkläre ich mir das. Und das Aufsuchende, ja, das ist schon mal eine andere Hemmschwelle, aber viele sind ja mobil, die sind ja nicht bettlägerig, die kommen ja auch zu mir, die Palliativpatienten. Es ist nicht so, dass ich da immer Hausbesuche mache. Was übrigens auch noch ein Hinderungsgrund ist für viele, also man spricht ja in der Palliativversorgung auch von Palliativpsychologie. Schwierig ist das, also klassische psychologische Versorgung, da finden ja keine Hausbesuche statt. Aber bei mir, ich fahre halt hin.
Ja, und ich glaube, dass das tatsächlich auch für viele einfach ein schönes Angebot ist und eine gute Hilfe, dass du dann dahin kommst und nicht, dass die Leute auch irgendwie aus ihrer gewohnten Umgebung raus müssen für das Gespräch.
Ja, das stabilisiert viele sehr. Ja, weil das ist dann ihr Bereich. Das hat auch was mit Schutzzone zu tun. Das kennt ihr von euch. Wenn ihr in eurem gewohnten Umfeld seid, ist das was anderes, als wenn ihr irgendwo hingeht und euch da erstmal orientieren müsst. Und Orientierung ist ja unser wichtigstes psychisches Grundbedürfnis und das heißt letztlich auch Kontrolle über die Situation haben. Und das ist was, was den Krebspatienten sowieso fehlt, ne? Weil diese Krebsdiagnose hat immer maximal an Kontrollverlust, geht damit einher. Und das destabilisiert schon mal per se.
Das stimmt. Dann würde ich mal sagen, liebe Silvia, vielen, vielen Dank, dass du Samira und mich so toll aufgeklärt hast. Und ich hoffe, dass wir auch ganz vielen anderen da draußen ganz viele Fragen beantworten konnten zum Thema, was ist Psychoonkologie überhaupt und wie komme ich an Psychoonkologen bzw. wie finde ich eine psychoonkologische Stelle? Und genau, wenn ihr alle zusammen noch Fragen habt oder Anregungen, oder auch irgendwelche Informationen, die euch vielleicht noch fehlen, könnt ihr euch gerne an uns wenden, entweder auf unserer Website auf www.pink-kids.de oder natürlich auch auf Instagram.
Und denk immer dran, du bist nicht allein.
Tschüss.
Vielen Dank, Silvia. Tschüss.
Tschüss.